Der ist, willst du Wohlstand haben? Irgendjemand, der arm werden möchte, Konkurs gehen möchte, Offenbarungseid machen möchte, pleite gehen möchte. Also, wenn irgendjemand da ist, der arm werden möchte und arm bleiben möchte, der darf nach Hause gehen. Der muss dieser Predigt nicht zuhören. Das kann dir nur deine Einstellung schaden. Also ich bin hier gekommen, um gesegnet zu werden. Ich will, dass es mir hier wohl geht. In der Gegenwart Gottes geht mir von Tag zu Tag besser. Halleluja. Weißt du, man kommt manchmal erschöpft, geschlaucht, enttäuscht, entmutigt in den Gottesdienst. Und der Herr ist da, man begegnet Gott, man berührt den Saum seines Kleides und plötzlich hört der Blutsturz auf, hört die Katastrophe im Leben auf. Ich möchte dich zum Herrn einladen. Das ist eigentlich, das ist, was dein Leben reich macht. Das ist, was dein Leben gut macht. Komm zum Herrn und du wirst Wohlstand haben. Dann wirst du singen, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Mir ist wohl, wo? In dem Herrn. Nicht in der Gemeinde, nicht in diesem Leben, nicht in dieser Welt, in dem Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Und ich möchte, dass du die Freude am Herrn heute entdeckst. Ganz herzlich eingeladen für Mittwoch. Mittwoch möchte ich ein besonderes Thema behandeln. Gott will, dass es dir wohl geht. Nicht jetzt willst du den Wohlstand, sondern da mache ich die Fortsetzung von heute, was ich heute aufreiße. Gott hat mir ein paar inspirierende Gedanken gegeben. Dann will ich weitermachen. Gott will, dass es dir wohl geht. Nicht nur willst du, sondern Gott will. Gott will das Beste, das Optimalste für dein Leben. Denn denen, die Gott lieben, ist jemand da, der Gott liebt? Darf ich mal deine Hand sehen? Die Gott lieben, denen dient alles zum Besten. Sogar Juckpulver, sogar Ärger und Stress, dem dient alles zum Besten. Denn Gott weiß, was das Beste für dein Leben ist. Gott weiß, wie er dich am besten, am schnellsten nach vorne bringen kann. Die Schwierigkeiten, alles dient zum Besten. Gott will also dein Bestes, dein Wohlergehen. Dann am Freitag werde ich über das Thema sprechen, worüber Gott sich freuen würde. Na, was glaubst denn du? Worüber Gott sich freuen würde. Denk drüber nach, vielleicht findest du auch ein paar Gedanken für Freitag. Am Samstag wird dann das Thema sein, Gottes Worte wirken. WWW, Gottes Wort wirkt Wunder. Gottes Wort wirkt Wunder, preis dem Herrn. Und dann am nächsten Sonntag, so Gott will und wir leben, aktiviere deinen Glauben. Weißt du, du kannst hier sitzen und es passiert nichts. Oder du kannst deinen Glauben aktivieren. Und wie aktiviere ich meinen Glauben? Herr, jawohl, ich will's. Das ist, was mir versprochen worden ist. Und mir geschehe, wie du gesagt hast, aktiviere deinen Glauben. Du musst was tun. Du bist der Mann, der was auslöst. Du löst eine Lawine in deinem Leben aus. Also nächsten Sonntag, wenn du heute noch nicht gesegnet wurdest, dann musst du nächsten Sonntag kommen. Eigentlich musst du immer kommen. Jede freie Zeit, wenn du im Lande bist, soll es kommen. Oder wenn du unterwegs bist. Weißt du, wir haben sowas Schönes, du kannst auch übers Internet Gottes Wort hören. Und zwar, da musst du nicht um 9 Uhr hier sein oder um 10 Uhr, da kannst du nachts um 10 Uhr hören. Oder morgens, ganz früh um 5 Uhr, bevor du ins Geschäft gehst, noch schnell eine Kraftpredigt. Manchmal würde dir eine Predigt mehr nützen als guter Frühstück. Oder gutes Ei und guter Kaffee. Also, du brauchst Gottes Wort. Gottes Wort macht uns mobil. Mein Thema ist also, willst du Wohlstand haben oder willst du Armut haben? Katholiken, für die ist es Armut das Privileg des Lebens. Also, je ärmer du bist, desto gesegneter bist du. So steht es nicht in der Bibel. Auch wenn die erste Seligpreisung heißt, selig sind die geistlich Armen. Das meinen geistlich Armen, aber nicht materiell Armen. Denn Abraham war superreich, hat sogar eine eigene Armee aufstellen können, war ein riesiger Scheich. Hat 380 Leute um sich gehabt, als Soldaten, die er in den Krieg ziehen konnte. Hiob hat zwar alles verloren, manchmal mit null wieder angefangen und wieder sich hochgerafft. Und Gott hat ihn mächtig gesegnet. Also, willst du Wohlstand haben oder willst du arm sein? Willst du lieber krank sein oder gesund? Was willst du? Weißt du, wenn Leute zu mir kommen und sagen, Krankheit ist mir ein Segen, dann sage ich, liebe Geschwister, betet um diesen Segen, dass ihr noch mehr davon kriegt. Dann seid ihr gesegnet. Weil Krankheit ein Segen ist, ich weiß, für mich ist Krankheit ein Fluch. Das kostet Haufen Geld, Haufen Zeit, da verbringt man nur beim Arzt die Zeit, wohl dann könnt ihr was Sinnvolles machen, in den Wald spazieren gehen lieber. Nein, aber ich muss da im Wartesaal sitzen. Und es tut mir weh, wenn der dann an mir rumschnipselt und rumdoktert oder. Das Krankheit ist ein Fluch. Niemand soll zu mir kommen und sagen, Krankheit ist ein Segen. Jesus hat die Kranken geheilt. Er hat sie aufgerichtet. Also, ich bete nicht, Herr, schick mir Krankheit, sondern ich bete, Herr, halt die Krankheit mir vom Leib. Das ist mein Gebetsanliegen. Ich kann das nicht gebrauchen, aber es kommt. Aber dann nehme ich das mit Gottes Hilfe und ich überwinde die Krankheit, die Krankheitsgeister und was es auch alles ist. Oder willst du lieber hungern? Willst du lieber schwach und elend sein? Weißt du, Wohlstand. Wohlstand ist nicht nur finanziell. Ich will heute nicht nur über das Geld sprechen. Das ist nur das Letzte. Aber ich möchte über die Gnade Gottes sprechen, was Gott alles an uns vorbereitet, an die großen Verheißungen. Dass es dir wohlgehe. Wie heißt es in der Bibel einmal? Befiehl dem Herrn deine Wege, hoffe auf ihn und er wird alles wohlmachen. Dieses Wohlmachen ist etwas ganz Besonderes. Das kannst du nicht machen, das kann ich nicht machen, das kann niemand machen. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn und er wird es wohlmachen. Dieses Leben ist eigentlich, so habe ich das festgestellt, ich weiß nicht, wie du das Leben siehst, aber ich möchte meine Sicht des Lebens weitergeben. Für mich ist dieses Leben nichts anderes als der Ankleideraum, wo die Kleider mir angepasst werden für die Ewigkeit. Weißt du, dass ich nicht eines Tages nicht nackt vor Gott stehe, dass ich nicht elend stehe, dass ich Augensalbe habe und so weiter, dass ich vorbereitet bin für die Ewigkeit. Das ist das Leben, hier ist die Vorbereitung für die Ewigkeit, dass mir dort für alle Zeit wohlgehe. Weißt du, hier kriege ich das hochzeitliche Kleid, die hochzeitliche Einladung, hier kriege ich die ganzen Vorteile für den Himmel schon, die ganzen Papiere, die müssen wir hier ausfüllen. Wenn du in den Himmel gehst, musst du alle Akten schon beieinander haben. Dann kannst du nicht sagen, wo ist mein Ausweis? Stell dir mal vor, du verreist jetzt. Und manche können nicht ins Ausland gehen, weil sie verpasst haben, für ihre Kinder einen Ausweis zu beantragen. Und jetzt muss man hier bleiben, hat mir jemand angerufen. Jetzt muss man in Deutschland bleiben. Na gut, bleibe im Lande und nähere dich redlich. Jesus ist in den Himmel gegangen, um uns eine Wohnung vorzubereiten. Und der Heilige Geist ist hier gekommen, um uns für den Himmel zu bereiten. Damit wir dorthin kommen, damit wir mit allem ausgerüstet sind, alles können, alles beherrschen, alles im Griff haben. In Sprüche 10, Vers 22, da heißt es, der Segen des Herrn macht reich ohne Mühe. Der Segen des Herrn macht reich ohne Mühe. Also wir müssen bereit sein, den Segen Gottes anzunehmen. Der Segen des Herrn ist mehr als nur Geld im Portemonnaie. Der Segen des Herrn ist mehr als nur ein paar Bequemlichkeiten. Der Segen des Herrn ist, dass du alles hast in Hülle und Fülle, dass dir an nichts mangelt. Denn der Herr ist mein Hirte, heißt es im Wort Gottes. Und mir wird nichts mangeln. Es kann sein, dass du hier auf dieser Erde auf manches verzichten musst. Aber du weißt, das ist alles schon bereit bei meinem lieben Vater im Himmel. Wohlstand ist für mich der Segen des Herrn. Andere nennen das Gunst des Schicksals oder wie auch immer. Manche wollen Gott gar nicht erwähnen, aber deshalb Gunst des Schicksals, dass es mir so gut geht, dass mir das Los aufs Liebste gefallen ist und. Wohlstand ist das, wenn alles bei dir überläuft. Solange es nur halb voll ist oder dreiviertel voll ist, ist nicht der Segen. Erst wenn es überläuft, wenn andere davon abbekommen können, wenn du anderen weitergeben kannst, wenn du das nicht für dich behältst, das ist ein Segen, das ist Überfluss, Überlaufen. Du hast so viel Liebe, dass du anderen die Liebe spenden und weitergeben kannst. Du hast so viel Freude, dass du die anderen ansteckst mit dieser Krankheit. Du hast so viel Begeisterung, dass du andere mit begeistert. Auf, lass uns in die Hände klatschen. Stell mal vor, sitze und alle bleiben sitzen. Steh auf und plötzlich sind alle mitgezogen. Die kriegen schlechtes Gewissen, sie wollen auch aufstehen. Die sagen, ja, wenn der steht, muss ich auch stehen. Irgendwas stimmt bei mir nicht. Wenn du in die Hände klatscht, dann wirst du nach kurz oder lang auch die anderen anstecken zum Klatschen und zur Freude, zur Begeisterung, zum Tanzen. Es ist ja von uns, wir sind ansteckend. Erwarte nichts von anderen. Lass die anderen laufen. Aber erwarte viel von dir. Wohlstand ist Überfluss an Gesundheit, an Wohlsein, an Seelenfrieden. Geschwister, in meiner Bibel heißt es, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seine Seele? Und das ist das Geheimnis des Lebens, dass ich meinen Seelenfrieden habe. Der Apostel Johannes schreibt, dir soll es so gehen, so wohl gehen, wie es deiner Seele geht. Und bei den meisten Leuten geht es mit der Seele schlecht. Die Seele ist unterernährt, abgemagert bis auf Haut und Knochen und so weiter. Dir soll es so gehen, wie es deiner Seele geht. Diese Daseinsfreude am Herrn, dieses Urbehagen, mir ist wohl. Mai bin ich glücklich, Mai bin ich happy. Mai, ich kann jetzt nach vorne schauen, ich muss nicht nach hinten, nach links und nach rechts gucken, ich kann nach vorne schauen. Weißt du, der Segen ist ein Lebensgefühl. Ist ein Lebensgefühl. Du kannst natürlich sagen, ich bin ein Versager, ich bin eine Niete, bin durchgefallen oder enttäuscht sein. Aber weißt du, wenn du sagst, mein Gott, mein Erlöser lebt, ist ein ganz anderer Zustand. Wenn du weißt, das Wohlgefallen Gottes ruht auf meinem Leben. Also das ist Wohlstand für mich, dass es um mich wohlsteht, dass ich nicht hungrig ins Bett gehen muss. Und selbst wenn ich hungrig ins Bett gehe, dass der Herr mir den Hunger stillt. Gott kann uns den Hunger auch wegnehmen. Das kann auch der liebe Gott. Verstehst du? Und dass ich gesund aufstehe mit Gottes Hilfe und mit Gottes Gnade. Und eigentlich alles, was ich bin und was du bist, alles ist auch nur Gnade und nicht unser Verdienst. Dass niemand sich was einbildet. Ja, ich, mich segnet er. Nein, es ist Gnade. Geschwister, es ist alles Gnade. Und das ist das Wohlsein, wenn du die Gnade so richtig begreifst. Mir ist Erbarmen widerfahren, Erbarmen, der ich gar nicht wert bin. Wohl dir, wenn du weißt, ich bin auf dem richtigen Weg, bin auf dem richtigen Dampfer, bin auf der richtigen Schiene, ich entwickle mich richtig. In 5. Mose 8, Vers 7 und folgende Verse, ich will nicht alles lesen, aber nur ein paar Stichworte rausnehmen, da steckt so viel drin. Hier, denn der Herr, dein Gott, führt dich in ein gutes Land. Weißt du, Gott hat uns erlöst, nicht für die Hölle und nicht, dass wir uns kaputt machen und verarmen und umkommen. Nein, er führt uns in ein gutes Land, ein Land, darin Bäche und Brunnen und Seen sind und da sind Berge und Auen und so weiter. Das Land ist voll Weizen, Gerste und Weinstöcke und Feigenbäume und Granatäpfel und so weiter und Ölbäume und da schwirrt es, da sind Bienen und da ist Honig. In so ein Land führt Gott seine Kinder hinein. Also nicht in die Wüste. Manche Leute, die jubeln und freuen sich, wenn der Herr ihn in die Wüste führt. Also ich bin nicht für die Wüste begeistert, obwohl die Wüste auch schön und angenehm ist. Aber ich bin mehr für das gelobte Land, für den Himmel und so weiter. Und in das Land, da ist Brot genug, heißt es, da wird nichts mangeln. Da sind die Steine, sind sogar so Erz und so weiter. Und die Berge, die bringen Kohle und Gas und sonst noch was. Da ist alles Energie. Also Gott führt dich an ein energiegeladenes Land. Und dann weiter, wie Gott führt hier, wenn du das weiter siehst. Da heißt es dann nachher Vers 10, und wenn du gegessen hast und besatt geworden, sollst du den Herrn, deinen Gott, für das gute Land danken. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir danken, wenn es uns wohl geht. Je mehr du dankst, desto mehr Wohlbefinden bekommst du. Warum dir so miserabel geht, ist, weil du so ein undankbarer Knirch bist. Du nimmst alles wie selbstverständlich. Das muss mir der liebe Gott geben. Nein, es ist nicht selbstverständlich auf dieser Welt. Es ist alles Gnade. Und du dankst dann für diese Gnade. Gott führt seine Kinder nicht in ein schlechtes Land. Weißt du, aber er will dich noch weiterbringen, noch mehr Segen geben. Je mehr du dankst, desto mehr Segen kriegst du. Desto mehr auf die grüne Aue kommst du, zum frischen Wasser wirst du geleitet. Desto mehr salbt dein Haupt. Desto mehr schenkt er dir ein. Er gibt dir die Fülle. Willst du, dass es dir gut geht? Ich will's. Ich möchte. Ich möchte nicht in die Sklaverei zurück nach Ägypten, so wie die alten Israeliten. Also dort haben wir unsere Fleischstöpfe gehabt. Weißt du, irgendwann kriegen die Fleischstöpfe auch Würmer, wenn die zu lang aufgehoben werden. Das Datum verfällt. Hier weiter. Wenn du den Segen genossen hast, dann fang an, Gott zu loben, zu preisen. Wenn du dich satt gegessen hast, dann fang an, seine Gebote zu halten. Herr, ich will noch mehr von dir. Was muss ich tun? Wie geht's weiter? Was soll ich tun für mein Wohlsein, für mein Wohlbefinden? Und dann, wenn du gegessen hast und satt bist geworden und schöne Häuser dir erbaut hast und wohnst, du und deine Rinde und deine Schafe, dein Silber und Gold und alles so beieinander hast und so weiter, ich, der Herr, habe dich da rausgeführt, vergiss deinen Gott nicht. Weißt du, sobald es einem Menschen zu gut geht, hat er seinen Gott so schnell vergessen. Ich weiß an die lieben Rumänen, als sie hierher kamen, die haben nichts gehabt, Schuhe durchlaufen, haben sie gekniet und gebetet. Aber dann, als sie dann Sozialhilfe gekriegt haben, Schwarzarbeit gemacht haben und so weiter, dann haben sie Geld gehabt, dann haben sie den Herrn vergessen. Dann war Gottesdienst nicht mehr wichtig. Da war nur noch, wo kann ich Geld machen? Wie kann ich ein bisschen Geld bekommen? Weißt du, und die waren nicht mehr dankbar für das, was sie alles von Gott bekommen haben. Ach, weißt du, das alles ist nur selbstverständlich. Das kann ich mir alles leisten. Vergiss den Herrn nicht. Sobald es dir gut geht, ist der Teufel da. Ist der Teufel da, dass du den Herrn vergisst. Ach, mein, mir ist so wohl. Ich brauche keinen Gottesdienst mehr. Ich brauche kein Gebet mehr. Ich brauche keine Predigt mehr. Das weiß ich schon alles. Weißt du, da wird man zu stolz und zu eingebildet und arrogant. Und dann lässt man Gott links liegen. Und Gott lässt auch dann einen links liegen. Wir sollten also wirklich hungrig bleiben bis zum Schluss und vergiss deinen Herrn nicht. Vergiss deinen Herrn nicht, wenn du satt gegessen hast. Weißt du, dann sagst du, ja, ich brauche das alles nicht. Gott will dein Leben noch mehr segnen, noch dein Segen noch mehr steigern und den Wohlstand noch mehr zeigen, steigern, noch dein Leben noch mehr verbessern. Er will doch dich noch viel weiterbringen. Er will noch dich noch mehr füllen mit seiner Herrlichkeit. Und du sollst deine Grenzen dann erweitern und sagen, Herr, ich will weiter mit dir. Noch mehr, noch mehr. Das vergesse ich, was ich habe, aber ich weiß, du hast mehr für mich bereitet. Willst du wirklich Wohlstand haben? Und ich meine wirklich, also echt, von Herzen, dann hör diese Botschaft dir ein bisschen an und pass auf, was der Heilige Geist dir rüberbringen will. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Gott will, dass du gedeihst, dass du dich positiv entwickelst, dass du vorwärts gehst, dass du dich multiplizierst, dass du dich vergrößerst innerlich, dass du deinen Horizont erweiterst, dass du mehr siehst, mehr hörst, mehr begreifst, mehr verstehst. Gott will dein Bestes. Er will, dass du in Frieden und Freude weiterlebst, in Begeisterung. In Jesaja 48, Vers 17, so spricht der Herr, euer Erlöser, der Heilige Israels. Ich bin der Herr, euer Gott. Ich lehre euch, was gut für euch ist und zeige euch den Weg, den ihr gehen sollt. Ich zeige euch den Weg. Du musst nur auf den Weg Gottes gucken. Ist hier der Herr durchgegangen? Wirkt hier der Herr? Ist der Herr dabei? Gott zeigt, wie wir gewinnbringend leben können. Wie wir uns gewinnbringend einbringen können. Wie wir sinnvoll und nützlich sein können und nützlich leben können. Weißt du, viele Leute stehen da und sagen, mein Leben hat keinen Sinn. Ich schmeiß mein Leben hin. Was soll ich? Habe sowieso nichts zu nichts gebracht und erwarte auch nichts vom Leben. Nein, Gott will, dass du etwas vom Leben erwartest, dass du von vorne anfängst und sagst, jetzt Herr, ich habe zwar gestern eine Schlacht verloren, aber heute, ich raff mich auf in Jesu Namen, vergesse ich meine Niederlagen, vergesse meine Pleiten, vergesse mein Zukurskommen und ich gehe jetzt weiter. Und Gott will, dass du wieder Land einnimmst, das gute Land. Es gibt ein paar Gedanken, wie du dein Leben sinnvoll einsetzen kannst. Leb nicht für dich, leb nicht für das Materielle. Was nützt es, wenn der Mensch die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele? Fang an, für deine Seele was zu tun. Fang an zu gucken, dass deine Seele richtige Nahrung bekommt, dass deine Seele in der richtigen Stimmung kommt, dass deine Seele sich an den Herrn hält. Weißt du, wenn deine Seele sich nicht an den Herrn hält, sondern an Menschen sich klammert, sie ist schnell verloren. Lass deine Seele am Herrn bammeln. O Herr, ich halte mich an dir. Wohl, Seele, lobe den Herrn, preise den Herrn. Seele, vertraue dem Herrn. Deine Seele, nicht dein Geist und nicht dein Körper. Wenn es deiner Seele gut geht, geht es dem ganzen Menschen gut. Denk drüber nach. Wohlbefinden, Wohlbehagen. Jesus lehrte uns und hat uns sehr viel gelehrt, sehr viel Weisheiten. Lies die Evangelien durch. Er lehrte uns, was gut für uns ist. Und er zeigt uns den Weg. In Lukas 6, Vers 38, Jesus lehrte zum Beispiel über das Geben. Und damit steht und fällt alles. Was du gibst, das kriegst du wieder zurück. Gib und es wird dir gegeben. Gib und es wird dir gegeben. Wenn du nur so, nur ein Egoist bist, nur an dich denkst und nichts weitergibst, kein Zeugnis, kein gutes Wort, wenn du deine Stimme nicht für den Herrn zur Verfügung stellst, wenn du nichts für Gott tust, wenn du nicht einmal einen Knopf dem Herrn opferst, wenn du schon keinen Groschen opferst, dann wenigstens opfer einen Knopf. Nein, wenn du sagst, nein, der braucht das alles nicht, die Kirche braucht das alles nicht, die Gemeinde braucht das alles nicht. Weißt du, Gott braucht das Geld nicht, wirklich, er braucht es nicht. Aber er will sehen, ob du bereit bist, aus dir rauszugehen, aus dir was zu tun. Und so wie du Gott dienst, so dient Gott dir. So wie du für Gott arbeitest, so arbeitet Gott für dich. So wie du dich um Menschen kümmerst und dich für Menschen einsetzt, so setzt sich Gott für dich ein. Natürlich, du musst nicht allen Leuten nachlaufen und Knecht von allen sein. Nein, du musst dort dienen, wie Gott will, dass du dienst. Arbeite für Gott. Gott passt sich dir dann an. Und er sagt so, mein Kind, du arbeitest Tag und Nacht für mich, du betest für andere, du sorgst für andere, du setzt dich für andere ein, du vergibst anderen, so vergebe ich dir auch. Mit welchem Maß, und das, jetzt komme ich zu dem Punkt, was Gott mir gezeigt hat in diesen Tagen, mit welchem Maß du misst, mit dem Maß wird auch dir gemessen. Wenn du den anderen nichts gönnst, wenn du ein Egoist bist und nur an dich denkst, Hauptsache ich, wirst du nicht viel kriegen. Aber wenn du gibst und wünschst, dass die anderen glücklich sind, dass die anderen fröhlich ihre Straße ziehen, wenn du dich für andere einsetzt, wirst du profitieren, nicht nur prophezeien. Du wirst profitieren von deinem Leben. Du wirst etwas aus deinem Leben rausholen. In meiner Bibel heißt es, mit welchem Maß ihr misst, mit dem Maß wird auch Gott euch messen, wie du richtest. Und jetzt komme ich zu einem Punkt, das ist ein ganz heikles Thema. Mit wie du andere richtest, so wird Gott auch dich richten. Deshalb, richten ist nicht unser Geschäft, richten ist Gottes Sache. Das ist Gottes Sache. Richten, du bist nicht als Richter eingesetzt und schon gar nicht als Staatsanwalt. Gott hat dich als Bruder und Schwester berufen. Und wir sollen einander als Brüder begegnen und nicht einander verdammen und verurteilen. Gebt, so wird euch gegeben werden. Mit welchem Maß ihr misst. Und wir bestimmen unseren Wohlstand. Wie ich dem anderen was gönne, wie ich dem anderen zuvorkomme, wie ich den anderen bediene, so werde ich bedient. Wir bestimmen. Unsere Taten, unsere Reaktionen, unsere Urteile bestimmen, wie wir, was uns zufliegt, was uns zukommt. Wir ziehen das an durch unser Verhalten. Kleinkarierte bekommen Kleinkariertes. Also, das kann ich schriftlich geben. Kleinkarierte bekommen Kleinkariertes. Die können nicht mehr bekommen, ihnen steht auch nicht mehr zu. Engherzige bekommen Engherziges. Wenn du engherzig bist, wirst du auch engherzig behandelt. Da kannst du Gift drauf nehmen. Wer andere verurteilt, wird selbst verurteilt. Gott lässt es zu. Weißt du, Gott lässt sich nicht spotten und lässt sich nicht also in sein Handwerk pfuschern. Viele werden vom Teufel reingelegt und merken das nicht einmal. Weißt du, sie spielen sich da den großen Richter. Da spielen sie sich auf als Pharisäer. Gott, ich danke dir. Weißt du, wenn du Gott dankst, sei vorsichtig, was du dankst. Gott, ich danke dir. Ich danke dir, dass ich meinen Zehnten geben kann. Gott, ich danke dir, dass ich jeden Sonntag in die Kirche gehen kann. Gott, ich danke dir, dass ich zweimal in der Woche faste. Gott, ich danke dir, dass ich nichts Unreines anrühre. Und ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie der da hinten. Weißt du, und dann wunderst du dich, wenn es bei dir gar nichts passiert. Wenn du nach Hause gehst, arm, leer und nackt und bloß und jämmerlich. Und der Zöllner, der tanzt, Halleluja, Glory, 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 Halleluja. Mir ist Erbarmen widerfahren. Und was hat er gesagt? Weißt du, der hat an sich gedacht, nicht an den anderen. Der hat an sich gesagt, oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Weißt du, der hat um die Gnade gefleht. Wenn wir um die Gnade flehen, wir werden die Gnade Gottes erleben. Viele spielen sich als Pharisäer auf und werden nicht gerechtfertigt und bleiben weiterhin verdammt. Und was ist Verdammnis? Weißt du, da passiert nichts. Da passiert nichts. Du warst da und warst vergeblich und sonst da. Wir sind gerne Richter. Und der Teufel benutzt uns gerne als Richter so, dass wir von oben herab gucken, den Splitter im Auge unseres Bruders, unserer Schwester sehen. Wir urteilen über ihn und bilden da unsere Meinung über ihn. Wir verdammen ihn und sagen also, weißt du, die fressen zu viel. Sonst wären sie nicht so dick. Oder die essen nicht richtig, deshalb wären sie auch nichts Gescheites aus ihnen, verstehst du? Oder sie arbeiten nicht so viel. Oder weißt du, wir haben immer so eine Meinung über Leute. Oder die sind so und so und so. Wir verpassen den Leuten ein Etikett, die glauben nicht richtig. Thomas, der Zweifler. Das haben die Apostel auch schon gemacht. Und deshalb sagt Jesus, richtet nicht. Oder wir schieben die Menschen in eine Schublade. Die meisten wissen gar nicht, dass sie dabei vom Teufel benutzt werden und Agenten Satans sind und glauben sie wären im Herrn. Und wenn sie so erhaben sind, ich fühle mich wohl. Wohlsein ist nicht, dass du dich besser fühlst wie die anderen. Wohlsein ist, dass du die Gnade Gottes erlangst. Und dass du aus der Versammlung gehst und sagst, mir ist Erbarmen widerfahren und mehr nicht. Der Teufel benutzt gerade die braven, anständigen Leute, die frommen Leute. Weißt du, also ich kann nicht ertragen, die ganzen Irrlehren, die ganzen falschen Meinungen, dieses ganze Gezänke. Weißt du, ein Christ erträgt das alles. Wir werden heute Abend, wir werden unsere Gemeindebibelschule haben und ich werde das Material aus dem 2. Korinther, rausgeben. Ihr seid alle ganz herzlich eingeladen, Bibelstudium zu machen. Und gerade der Paulus hier im 2. Korinther zeigt, was ein Christ so durchmacht. Er muss manchmal durch die Hölle durch. Und er ist großzügig, er lernt zu vergeben. Paulus hat eine Ohrfeige in der Versammlung gekriegt. Er wurde von irgendjemandem geschlagen in Korinth. Und er ist aufgestanden, rausgegangen und sagt, ich will mit euch Korinther nichts mehr zu tun haben. Und unterwegs hat der Herr zu ihm geredet. Und dann hat er zweimal seinen Besuch angekündigt. Einmal, da war der vielleicht ganz nah schon davor, aber ist doch nicht angekommen. Und dann haben sie gesagt, guck mal, auf den kann man sich gar nicht verlassen. Und du weißt manchmal nicht, warum etwas passiert, warum einer nicht kommt. Der hat gesagt, ich komme und der kommt nicht. Vielleicht ist der Zug nicht gefahren. Vielleicht ist die Straße blockiert gewesen. Vielleicht gab es irgendetwas Schwieriges, dass er nicht gekommen ist. Und schon haben wir schon eine Meinung gefasst, ein Urteil. Also der Apostel Paulus, auf sein Wort kannst du nicht verlassen. Der sagt, ich wollte kommen, aber ich konnte nicht kommen. Weißt du, wir richten oft und verdammen jemanden und wissen nicht, warum wir jemanden verdammen und verurteilen. Du bist nicht in seine Schuhe drin. Du weißt nicht, in welcher Verfassung der gute Mann oder die gute Frau ist. Weißt du, dann richten wir. Und wisst ihr, was wir dabei machen durch das Richten? Wir brechen unser eigenes Genick. Wir brechen unser eigenes Genick. Denk an die Pharisäer. Weißt du, die wollten da die eine Frau als Ehebrecherin steinigen und sie haben auf frischer Tat ertappt, zerren da in diesem Kreis da und wollen sie hinrichten. Und dann sagt Herr Jesus, okay, ich bin einverstanden, wenn ihr das macht. Wenn ihr schon so heilig seid, bitte, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und dann hat er angefangen, im Sand zu schreiben. Und weißt du, was dann passiert ist? Dann ist jeder rausgegangen. Und dann sagt der Mädel, wo sind deine Ankläger? Sehe ich nicht, die sind alle gegangen. Also auch ich verdamme dich nicht. Du siehst, wie leicht und wie schnell wir Menschen verdammen und verurteilen, in so einen Käfig stecken, als richten und zu Tode verurteilen. Wie viele Menschen sind schon unschuldig gestorben? Und ich werfe dir auch keinen Stein auf dich. Also geh hin. Willst du Wohlstand haben? Wir dürfen uns nicht mit anderen vergleichen und mit anderen messen. Das ist die nächste Stufe. Also mit dem Richten, sich vergleichen. Weißt du, wenn du dich vergleichen möchtest, dann vergleich dich nur mit dem Heiland. Und da kommst du nicht weit. Da kommst du nicht weit. Da wirst du schnell pleite. Und sagst, also ich weiß es nicht. Willst du Wohlstand haben? Die Gunst Gottes über dein Leben, dass es dir gut geht? Dass dir da die Fenster des Himmels offen stehen? Dass Gott dich segnet? Dann urteile nicht über die anderen. Dann messt dich nicht mit den anderen, vergleich dich nicht mit anderen und sagst, und also mich segnest nicht, aber die segnest du. Und in der Bibel haben wir, warum manche Leute verzweifeln und Depressionen kriegen. Und ich sag dir, das Mittel, wie du Depressionen kriegen kannst, das steht doch einer und sagt, als ich sah, wie es den Gottlosen so gut geht und ich, armer Christ, armer Jünger, armer Frommer, armer Gläubiger und ich tue alles und mir geht schlechter und schlechter von Tag zu Tag. Und mir ging es furchtbar. Und dann, bis ich ging ins Heiligtum und sah das Ende der Gottlosen und das Ende der Gerechten, dann habe ich Licht bekommen. Vergleich dich mit Gott und guck nicht, wie es den Leuten auf der Straße geht oder in deiner Nachbarschaft, in deiner Familie. Guck, wie es dir mal im Himmel gehen wird. Mir ist wohl in dem Herrn. Urteile nicht über die anderen. Beschäftige dich nur mit dich selbst. Da hast du genug zu tun. Mit dir selber, mit mir selber. Wenn ich so mit mir anfange zu beschäftigen, weißt du, da ist so viel, was in Ordnung gebracht werden muss. Rede Gutes über dich, tu Gutes für dich und denke Gutes über dich. Weißt du, wir sollten anfangen, gut zu werden. Und die Güte Gottes fängt mit mir persönlich an. Also, dein Wohlstand fängt bei dir persönlich an, innen drin, in deinem Herzen. Du musst den Auslöser verursachen. Alles Schlechte entsteht im Kopf, hab schon gemerkt. Also bei mir auf jeden Fall. Alles Negative entsteht im Kopf. Wenn du über jemanden schlecht denkst, so wie dieser Pharisäer über den Zöllner dachte, weißt du, bei dem hat sich nichts verändert, bei dem Pharisäer, bei diesem Heuchler. Weißt du, der hat, für, was er alles so tut und was Gott sieht ja, was er getan hat. Und er rühmt sich noch bei Gott. Gott, ich danke dir, dass ich das alles machen kann. Es ist schön, dass du machen kannst. Aber stell dir mal vor, du hättest die Mittel nicht, die Möglichkeit nicht, du hättest nicht tun können. Und du müsstest trotzdem danken. Könntest du dann auch trotzdem danken? Alles Schlechte entsteht im Kopf. Wohlstand und Verdrießlichkeit, beides entsteht hier in deinem Schädel. Traurigkeit und Freude entsteht im Kopf, nicht im Bauch und nicht irgendwo, wenn jemand dich durchschüttelt und irgendwie eine neue Spritze gibt. Nein, alles Gute passiert im Kopf. Denk drüber nach. Die ganzen Dämonen, wenn du Dämonen suchst, die Dämonen sitzen nicht auf dem Buckel, die sitzen in deinem Schädel. Hör mir zu. Die unreinen Geister, die sitzen in unserem Kopf. Die Bibel sagt, Mord, Ehebruch, Diebstahl, all das, das sitzt in unserem Kopf. Und das kontrolliert uns und das beherrscht uns, unsere perversen Gedanken, unsere falschen Urteile, Geist des Urteilens, Geist des Richtens und die Geister der Unzucht, die sind alle im Kopf. Weißt du, das sieht niemand. Du lächelst, du bist freundlich, aber der ganze Dreck ist im Kopf drin, die ganzen Gedanken. Der Mensch ist ein geistiges Wesen, der ganze Richtgeist. Oh Gott, ich danke dir. Das hat niemand gehört, was der Mann gebetet hat, aber in seinem Herzen. Gott hat gehört und er sagte, Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die. Der falsche Geist, die Urteilen und so weiter, der Geist der Verdächtigung, der Geist des Unterstellens, der Geist des Misstrauens, da riecht man schon den Braten. Geht's euch nicht so? Da riecht man schon das Problem. Oh, da passiert schon was. Du weißt, es ist noch gar nichts passiert, aber da, du riechst es schon, schmeckst es schon, spürst es schon. Da ist was im Busch, der Geist, der Irrgeist. Das sind alles so Lehren der Dämonen, die dann in unserem Kopf verarbeitet werden. Und was wir da so durchdenken, Geist der Falschheit, denen zeige ich es aber. Der Lügengeist, der Geist der falschen Informationen, die dann irgendwie negativ verarbeitet werden. All das sind diese Geister, die im Kopf entstehen. Also falsche Informationen, weißt du über den anderen Bescheid? Wirklich Bescheid? Du weißt nicht einmal über dich selbst Bescheid, wenn du ehrlich bist. Du weißt nicht, aber was in deinem Herzen alles so vor sich geht. Was, wo deine Seele sitzt oder was deine Seele wirklich ist, da rätseln Psychologen immer noch. Aber deshalb, wie willst du dann über den anderen urteilen und ihn verdächtigen, ihm was unterstellen? Satan ist ein Geist und er bringt den Menschen ins Unglück, wenn du dich ihm öffnest. Und die Dämonen müssen zuerst mal ausgetrieben werden, damit es uns wohl geht, damit wir wieder Luft kriegen, damit wir weiter können. Und deshalb sagt Jesus, in meinem Namen werdet ihr Dämonen vertreiben. Weißt du, wenn du kannst nichts dafür, wenn ein Vogel über deinen Kopf fliegt. Aber du kannst etwas, hat Luther mal gesagt, oder irgendjemand, weiß ich nicht, wer das gesagt hat, aber ist egal, Luther, auf jeden Fall, ihm wird zugeschrieben. Manchmal schreibt man Sprüche Menschen zu und wissen wir gar nicht, wer das wirklich gesagt hat. Aber ist egal. Also du kannst nichts dafür, wenn Vögel über deinen Kopf fliegen, aber du kannst etwas, wenn Vögel Nester auf deinen Kopf bauen. Weißt du, du kannst nicht, wenn du dann so blöden Gedanken kriegst, also hast du das gesehen? Du kannst nichts, wenn du was siehst dafür. Aber du kannst etwas, wenn du dann der zweite Schritt zurückbleibst und anguckst und sagst, na ja, das kann schon sein. Es könnte schon was dran sein an der ganzen Geschichte. Weißt du, so wie in jedem Märchen, da kann eine Wahrheit drin sein. Und in jeder Sage, in jeder Legende kann ein Stück Wahrheit sein. Aber es muss nicht. Da kann was dran sein. Und dann, jawohl, wie war das jetzt, Wiefel? Was ist gewesen dann? Dieses Nachhaken, dieses Nachfragen, dieses Nachgehen, Geist der Verdächtigung. Du glaubst gar nicht, wie der Teufel arbeitet. Der schläft nicht. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten, Mächten und Gewalten, die in der Luft herrschen. Weißt du, plötzlich ergreifst du und dann packst du einen Gedanken und kommst nicht mehr los. Und kommst nicht mehr runter. Der Geist, jemand um die Ehre zu bringen. Der Geist des Verdachts, der Verleumdung, der Ächtung, des Verfluchens. Weißt du, das ist alles, das sind Geister der Zauberei. Dann sagst du also, irgendwas Negatives über den Menschen und du hast dich schon versündigt und schon hast du dich schon in eine Ecke gestellt, ins Abseits getrieben und das steckst in irgendein Loch, nur weil du irgendjemand verdächtigt hast. Der Geist des Argwöhnens, der Geist der Bezweiflung, der Geist der Anschuldigung, das sind alles Geister, Leute. Das sind Dämonen, die müssen ausgetrieben werden. Du ruinierst dich selbst mit diesen Geistern, wenn du dich da rumtreibst, ständig irgendjemand verdächtigst. Ja, weißt du, der könnte mein Geld geklaut haben. Der könnte bei mir was mitgenommen haben. Der könnte mich gekränkt haben. Der könnte bei mir was zurückgelassen haben. Was weiß ich, was die Leute alles möglich einem manchmal so in die Schuhe zu schieben versuchen. Das ist ein frommer Geist. Satan versucht es immer wieder, jemand anzuklagen. Aber der Herr hat uns von diesen ganzen falschen Geistern befreit. Wir sollen wohl haben. Weißt du, wir haben so viel mit uns zu tun und mit Gott zu tun, dass wir gar keine Zeit für so gickeles Zeug haben sollten. Aber leider, der Teufel weiß uns zu beschäftigen. Wenn wir nichts für Gott tun, beschäftigt er uns. Der Geist des Richtens ist auch ein Dämon. Weißt du, versucht da jemand so Brandmarken so an die Öffentlichkeit zu bringen. Weißt du, was wahre Christen tun sollen? Wenn sie etwas Schlechtes sehen, wenn sie etwas Schlechtes erfahren, die sollen das ins Gebet nehmen und die sollen so lange beten, bis Gott die Sache verändert. Und wenn du die Sache zu verändern suchst oder ich versuche zu verändern, ich vermurks nur alles und versau alles und verderb alles. Deshalb, dein ist das Reich und dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit. Nicht deins und meins, nein, seins. Da muss der Herr die Sachen wirken. Der Herr muss die Sachen gerade biegen und gerade bügeln. Weißt du, es gibt so viele Geister. Ich könnte euch eine ganze Liste auflisten heute Morgen. Geisterverwünschungen bis hin zu Selbstverdammnis. Weißt du, man verwünscht ihnen, man betet, lieber Gott, lass sie sterben. Ich kenne solche dumme Gebete von Leuten. Also die sprechen zwar nicht öffentlich, aber oft habe ich schon gebetet, oh lieber Gott, lass es sterben, oder dann Geist der Selbstverstümmelung. Und wenn du das tust, mit diesen Geistern dich rumtreibst und drum quälst, denn was im Herzen drin ist, das kommt früher oder später raus. Und das bestimmt dein Leben. Weißt du, dann hast du selbst keine Lust mehr zum Leben. Warum manche Leute keine Lust zum Leben haben? Weil sie sich dumme Gebete vorgesprochen haben. Oh Gott, wäre ich bloß nicht geboren. Jeremia, verflucht sei der Tag meiner Geburt. Oder Hiob, oh, warum bin ich geboren? Was ist das Leben eines Menschen? Nur leiden und leiden und leiden und leiden. Und was ist? Dann kommt seine Frau und sagt, lieber Bruder Hiob, sag deinem Gott ab. Sag ihm auf Wiedersehen. Aber da wacht er auf und sagt, nein, Frau, so reden dumme Frauen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ja. Deshalb mit unseren Worten, wir werden gerecht oder verdammt. Mit unseren Worten, das, was über deinen Mund kommt. Überleg einmal, was du redest, was du schnatterst. In wessen Auftrag redest du? Im Auftrag Gottes, des Heiligen Geistes oder im Auftrag Satans? Satan möchte nicht, dass du geboren wirst. Hat gar kein Interesse an dir. Aber Gott hat Interesse an dir gehabt, dass du zur Welt kommst. Dass du einen Platz hier in diesem Planeten ausfüllst. Da gibt es eine ganze Menge. Also diese negativen Gedanken entstehen alle im Kopf. Dein Unglück wird im Kopf vorbereitet. Ob du es glaubst oder nicht, brauchst mir nicht glauben. Aber teste mal, im Kopf wird alles vorbereitet. Da ist die Küche, die Brutstätte. Hier entsteht unser Unglück. Im Kopf entsteht Krankheit und Gesundheit. Im Kopf. Ah, der hat mich verletzt, der hat mich gekränkt. Du kannst krank werden, aber wenn du immunstark bist und sagst, ich widerstehe Satan in Jesu Namen, verschwinde, der Herr hat mir meine Sünden vergeben, ich bin bei Gott gerechtfertigt, da können sie reden, was sie wollen, können schreiben, was sie wollen, können singen, so viel sie wollen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dann stehst du da mit erhobenem Haupt. Geister, die Palette ist groß, Geisterverknappung. Weißt du, wir müssen uns einschränken. Wir haben nicht mehr so viel. Der Euro wird immer knapper und weniger und so weiter. Der Geist der Verneinung. Wir können nicht in Urlaub gehen. Wir können uns das nicht leisten. Das ist ein Geist der Verknappung. Dein Wohlergehen fängt hier im Schädel an. Da, klopft mal an deinen Kopf, wenn es dir schlecht geht. Dreimal im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und du wirst sehen, wie dann plötzlich sich deine Gedanken ändern und sagst, ihr blöden Gedanken weicht im Namen Jesu, ihr habt in meinem Kopf nichts zu suchen, da ist nur Jesus drin. Und nur das Positive und nur das Gute und nur das Leben. Ja, fahrt aus, ihr unreinen Geister. Die Geister benutzen deinen Kopf als Nest und das merkst du nicht. Durch irgendeinen blöden Gedanken, durch irgendeinen blöden Ausspruch, durch irgendeinen blöden Blick. Es gibt auch einen bösen Blick da im Okkultismus. Weißt du, oder irgendeine blöde Reaktion. Und da kommt schon dieser Geist der Verknappung, der Geist der Bitterkeit, der Verkorkstheit. Also mit denen will ich nichts mehr zu tun haben. Geist des Stolzes, der Arroganz. Wie ist beim Judas? Weißt du, Judas Ischariot, wie ist es bei ihm passiert? Ein Geist der günstigen Gelegenheiten. Weißt du, der Herr hat seine Wünsche nicht so erfüllt, wie er es wollte und so weiter. Und da heißt es, und Satan erfüllte sein Herz, ein Herz des Apostels, ein Herz des Auserwählten. Und die Bibel sagt, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden, liebe Leute. Und so weiter. Und da erfüllt Satan sein Herz. Und jetzt sucht er, da heißt es, und von da an sucht er eine Gelegenheit, um Jesus zu verraten. Der Teufel setzt dir so ein Kuckucksei. Weißt du, und dann sucht der Judas nach einer Gelegenheit, wie könnte ich ihn verraten? Und dann kommen die hohen Priester und machen ihm ein Angebot und bestechen ihn und kaufen ihn und er wird ein Verräter. Er dachte, jetzt ist seine Stunde gekommen, jetzt muss ich dem lieben Gott nachhelfen irgendwie und sonst was. Weißt du, irgendein Geist reitet uns immer, entweder der Heilige Geist oder die Teufel, die Dämonen. Entweder werden wir vom Glück oder Unglück bestimmt, vom Segen oder Fluch. Von Ruhe oder Unruhe, irgendetwas ist, was unser Leben kontrolliert. Weißt du, deine Seele soll ruhig in Gott bleiben. Das ist, was deine Seele erreichen muss. Sei still vor dem Herrn. Dein Richtgeist, überlass Gott. Er sagt, mein ist die Rache. Du musst dich nicht verteidigen, du musst dich nicht rechtfertigen, du musst doch nicht erst einen Brief schreiben und die ganze Stadt plakatieren und in der Bildzeitung noch oder BZ noch irgendwie dich rechtfertigen, widerrufen. Nein, überlass Gott die Dinge in Ordnung zu bringen. Das ist ein Kunststück, Gott alles zu überlassen. Und der Geist, des Richtgeistes ganz besonders, dieses Messen, dieses Vergleichens, miteinander, dieser Geist vereinsamt dich, macht dich zu einem Einzelgänger. Du fühlst dich überall unwohl. Und das ist Wohlsein. Du fühlst dich in der Gemeinde unwohl. Keiner versteht mich. Keiner hört mir zu. Keiner liebt mich. Ich weiß es. Weißt du, dieser Richtgeist, wenn du den Richtgeist bekommst, wirst du einsam werden. Ich habe das mal gehabt in meinem Leben. Weißt du, als junger Christ, ich habe gesehen, so viele Fehler, die haben mal Macken und die haben Fehler und bei denen stimmt was nicht und die leben nicht koscher und so weiter. Und der Einzige, der gerecht war, Das war der Johannes Matutis. Und ich habe Gott gedankt, dass ich gar nicht so schlimm bin wie die anderen. Also, und dann habe ich gedacht, wenn der in den Himmel kommt, dann bin ich zweimal dort. Und du siehst, was da kommt, da bist du der einzige Heilige. Und so kam ich mir 3-4 Sonntage im Gottesdienst, da war ich der einzige Heilige. Wenn ich die gesehen habe, weißt du, die haben das gemacht und die haben das gemacht. Ich wusste dann von einigen, was sie alles so getrieben haben. Und ich nicht. Und ich nicht. Bis Gott mir gezeigt hat, bis er mir die Maske runtergenommen hat vom Gesicht, bis er mir eine Offenbarung geschenkt, und zwar Offenbarung meiner selbst. Die meisten Leute haben keine Offenbarung von sich selbst, die haben Offenbarungen über andere, aber die haben Gesicht und Visionen über andere, aber die haben keine Gesicht und Visionen über sich selbst. Weißt du, in der Bibel ist da ein Mann, dieser Prophet Jesaja: Oh Herr, ich bin ein Mensch von unreinen Lippen. Und er sagt, von wem ich soll beten? Ich kann gar nicht beten. Und dann muss der Herr Kohlen aus dem Altar nehmen und seine Lippen reinigen und heiligen. Wir brauchen eine Offenbarung unserer selbst. Was für Schlitzohre wir sind. Wie verdorben wir sind. Ja, wir sind gut. Der Heilige sitzt in der Versammlung. Ich weiß nicht, wie viele Heilige heute unter uns sitzen. So Selbstgerechte. Und wir sind, das weiß der Herr allein. Und das weißt du auch. Das weißt du auch. Nicht nur der liebe Gott. Aber du. Ach Herr, ich danke dir. Und du vereinsamst. Und weißt du, du willst nicht mehr dich unter den Menschen aufhalten, aber zu denen gehe ich nicht mehr hin. In diese Gruppe will ich nicht mehr dabei sein. Und ich habe mich von der Gebetsstunde distanziert damals, ich habe mich von Jugendgruppe distanziert. Weißt du, die sind alles, die wollen nur Jungs und Mädels und so weiter, die haben ganz andere Interessen. Ich möchte den Heiland, und was suchen die? Unterhaltung, Beschäftigung, Kartenspielen, ausgehen. Und so vieles andere mehr, weißt du, und ich will den Herrn suchen, weißt du, ich kam so heilig mir vor. Ich will beten, ich will Gottes Wort studieren, ich will nicht nur spielen. Das war die Jugendstunde. Weißt du, dann verstehst du die Menschen nicht mehr, willst sie auch nicht mehr verstehen und liebst die Menschen nicht mehr, hast die Schnauze voll von den Menschen. Niemand kann dich zufriedenstellen mehr. Dann das Letzte war, wenn das der Pastor ist, und so eine Gemeinde hat, so unheilige Leute in der Gemeinde hat und dergleichen. Und wir waren eine ganze Menge Leute. Verstehst du, ich habe gesagt, der ist nichts und der ist nichts und so weiter. Also, und der predigt, der unterhält die Leute nur, der will sie nur bei Stange halten. Und sogar der Pastor war nichts mehr bei mir. Dann kam ich auf die Idee, mir einen anderen Pastor zu suchen. Aber ich habe auch nicht gefunden, die waren auch nicht besser. Die haben auch aus der gleichen Bibel gepredigt. Und da stand auch nichts anderes drin. Als das, was der auch erzählt hat. Weißt du, du wirst plötzlich, du baust so eine Mauer um dich herum. Und du merkst, du bist auch noch nicht mehr glücklich. Du bist nicht mehr fröhlich. Du singst nicht mehr. Du musizierst nicht mehr. Und dann bin ich aus dem Singchor rausgetreten. Dann habe ich nicht mehr musiziert. Habe mein Akkordeon liegen lassen. Wollte auch keine Musik mehr machen. Weil, habe gar keine Freude gehabt. Wozu das alles? Du siehst also, alles fängt mit dem Richten, mit der Selbstgerechtigkeit an. So hat es bei mir angefangen. Bis ich den Teufel davon gejagt habe. Er hat gesagt, nein, und ich will im Geist singen, und ich will im Sinn singen, und ich will musizieren, und ich will meinen Gott loben und preisen, und ich will meinem Gott danken, und ich lasse mich nicht von denen unterkriegen. Selbst wenn die ganze Gemeinde, 900 Leute, wenn die ganze Gemeinde voller Teufel wären, ich gehe doch trotzdem hin. Und ich habe mich aufgerafft, und dann bin ich in die erste Reihe, habe mich hingesetzt, habe gesagt, ich will die anderen gar nicht sehen, ich möchte den Herrn sehen. Und dann saß ich in der ersten Reihe, und dann... Plötzlich haben wir eine ganz andere Einstellung bekommen. Ich saß in der ersten Reihe. Und bei uns in unserer Gemeinde war die erste Reihe die Sünderbank. Weißt du, die Bank war nur da, aber die war frei. Alles andere war besetzt immer, aber die erste Reihe war immer frei. Sünderbank. Ich bin dann in diese Sünderbank gegangen, hat der Prediger geguckt, was mit mir los ist, warum sitze ich in der ersten Reihe, will ich mich bekehren? Aber ich wollte mich nicht bekehren, ich war bekehrt. Aber ich sagte, ich bleib lieber auf der Sünderbank sitzen. Und da saß ich, war gut aufgehoben. Weißt du, habe ich niemand gehört, niemand gesehen. Weißt du, ich habe immer von hinten die Leute alle angeguckt. Und so, wenn du von hinten anguckst, sie sind alle ungedeckt, sie sind alle schutzlos. Und dann machst du seine Gedanken, ein schöner Rücken kann auch entzücken. Und so saß ich da, weißt du, da habe ich immer was gefunden. Also, die hat ihre Haare so gewickelt, verstehst du, früher gab es die Hochfrisuren. Und dann habe ich die Wickel gezählt. Bei den Mädels, bis ich in der ersten Reihe saß und das alles gar nicht mehr gesehen habe. Brüder und Schwestern, wir müssen vorne, ganz vorne nahe bei Jesus sein. Und den Prediger, dann habe ich den zugeguckt und weißt du, und ich habe gemerkt, der müht sich ab, der bemüht sich. Und wie der sich bemüht. Der versucht, das richtige Wort so im richtigen Augenblick zu sagen und vorsichtig niemanden zu verletzen und so weiter, versucht rüberzubringen. Weißt du, wir müssen an unser Wohl denken, an unser Wohlergehen denken, das mit uns wohlsteht. Deshalb rührt nichts Unreines an. Du denkst, es ist nur für die Juden. Nein, das ist für die Christen erst zweimal. Rührt nichts Unreines an. Rührt keine unreinen Menschen an. Rührt keine unreinen Gedanken an. Rührt keine unreinen Gegenstände an, was es auch immer ist. Die Bibel sagt, rührt nichts Unreines an. Versünge dich nicht an anderen. Und wie schnell versündigt man sich an anderen? Du glaubst gar nicht, wie schnell sich Christen an andere versündigen. Lebe nicht mit vorgefassten Meinungen über andere Menschen oder vorgefasste Ansichten. Und sagen, weißt du, haben die nichts anzuziehen? Die kommen mit Jeans in die Hose, mit Jeanshosen in den Gottesdienst. Früher war das ja Sünde. Man ging ja mit Krawatte und Anzug zum Gottesdienst. Das Beste, was man hatte, zieht man sich an. Da haben wir oft gedacht, haben die nichts anzuziehen? Also, die blödesten Gedanken, du glaubst gar nicht, was für Gedanken der Teufel einem im Kopf setzt, bis ich in der ersten Reihe saß. Darum verstehe ich, wenn manche in der ersten Reihe sitzen wollen. Die wollen nur Gott hören und nur Gott dienen und nur auf den Herrn schauen. Wenn du Wohlstand haben willst, beschäftige dich mit dir selbst, sammle du Schätze im Himmel, wirtschafte du für dich mal, erwecke und wuchle mit deinen Talenten, was du hast. Verstehst nicht, was die anderen machen. Aber was macht der mit den zwei Talenten oder mit dem einen Talent? Komisch, dass er das vergräbt oder unter dem Scheffel stellt. Kümmere dich nicht, was der mit seinem Talent macht. Kümmere du dich, was du mit deinem Talent machst und anstellst. Halte du, was du hast, dass niemand deine Krone raube. Pass auf deine Krone auf, nicht auf die anderen. Wir sind nicht Wächter für die anderen. Weißt du, Gott hat Leute als Wächter in der Gemeinde gesetzt und die sollen ihren Amt tun. Aber du bist nicht der Wächter für alle Menschen, dass du auf den aufpassen musst und auf den aufpassen musst und den kontrollieren musst und auf den beobachten. Nein, viele haben einen Kontrollgeist. Das ist auch ein Dämon. Dieser Kontrollgeist ist auch ein Teufelsgeist. Und der Herr will dich auch von diesem Kontrollgeist befreien, dass du die Leute kontrollierst. Wann die aufstehen, wann sie ins Bett gehen. Ich habe in Süddeutschland jemanden gehabt, weißt du, die Leute sind verrückt. Dann ruft der um 9 Uhr an, ob ich schon arbeite, ob ich im Büro bin. Dann ruft er mittags, 12 Uhr und 10 Minuten, ob ich schon beim Mittagessen bin und wo ich bin und wie lange ich im Büro sitze. Verstehst? Und ich wollte nur wissen, ob du da bist. Das ging ein paar Mal und so weiter, immer wieder so, ob du da bist. Und am Schluss hat sich herausgestellt, der Mann hat Kontrollgeist. Was mache ich an meinem freien Tag? Weißt du, und dann fuhr er bei mir am Haus vorbei und am Montag habe ich meinen freien Tag gehabt. Dann sagte, weißt du, am helllichten Tag, wo die anderen arbeiten, liegst du im Liegestuhl. Ich habe gesagt, ich arbeite am Sonntag, ich habe Sonntag zwei Gottesdienste. Ich habe am Samstag Gottesdienst, am Freitag Gottesdienst, ich arbeite die ganze Woche. Und dann Montag, das ist mein freier Tag und da kann ich mir schon die Freiheit nehmen und auf den Balkon hinlegen. Und dann hat er Gerücht verbreitet, weißt du, der Matthäus ist ein Faulpelz, der am Montag sonnt er sich. Aber was ist passiert? Der Mann ist später vom Glauben abgefallen. Aber so fängt es an mit dem Kontrollgeist. Man will aufpassen und dann passiert eines. Er ist selber gemobbt worden. Weißt du, was du anderen zufügst, wird dir zugefügt. Und sein Chef, der hat große Enttäuschungen erlebt, wurde gekündigt. Warum? Dann haben seine Kollegen ihn beobachtet. Wann er aufsteht, wann er ins Geschäft kommt, wann er die Karte abstempelt. Was du siehst, wirst du ernten. Was du siehst, das wirst du ernten. Der Geist der Beschattung ist ein dämonischer Geist, der Geist der Beschattung. Der kritische Geist, der alles übersehen will und überschauen will und alles kennen will und alles wissen will und überall eingeweiht sein möchte, weißt du, und überall die Nase reinstecken möchte und dann wundert man sich nachher, wenn man die Nase verbrennt. Geist der Beschattung, das liegt bei den Deutschen sehr stark drin. So, weißt du, wir brauchen keine Kameras, aber weißt du, wir beschatten manche Leute. Hör doch auf, die Leute zu beschatten. Du hast genug mit deinem Schatten zu tun. Mit deiner Situation zu tun. Arbeite lieber an dir selbst. Willst du Wohlstand haben, dass es dir gut geht, dann löse dich von dem Geist der Verdrießlichkeit, der Unzufriedenheit, vom Geist der Launen und Lüste, vom Geist des Verdrusses. Löse dich von diesem Geist und sag, Dämonen, haut ab, Ich will mit euch nichts zu tun haben. Im Geist des Ärgernisses, dass du dich über den ärgerst, über den Pastor ärgerst, über die Gemeinde dich ärgerst, über, dass die jemand seinen Parkplatz belegen, dich ärgerst. Weißt du, wir können uns über alles Mögliche ärgern. Und dann verbauen wir uns selbst unsere Seligkeit. Und dann wundern wir uns, wenn wir so grimmig sind und wenn wir nachher aussehen, als wenn wir Magengeschwüre hätten. Dann wundern wir uns. Verstehst du das? Ich muss dir heute die Wahrheit sagen. Dein Wohlergehen liegt allein bei dir selbst. Amen. Allein bei dir selbst. Ob du das glaubst oder nicht. Deine eigenen Sünden sind dein Verderben. Gott möge mich vergeben, wenn ich das sage, aber das ist so. Nicht die Fehler anderen, sondern deine eigenen Fehler machen dich fertig. Deine eigenen Sünden, dein eigenes Fehlverhalten ist dein Verderben. Wenn in der Bibel heißt es, wenn jemand schimpfen will, der soll über seine eigenen Fehler schimpfen. Nicht über die anderen, über seine eigenen Fehler. Dein Geschwätz, egal was es ist, ob es die anderen sind, ob es die Krankheiten sind, ob es die Komplexe sind, ob es die Kollegen, die Geschwister, die Gemeinde ist, die Gesellschaft ist, dein Geschwätz zieht dich runter. Fang an, positiv zu reden. Danke Gott, dass es noch ein paar Geschwister gibt. Dass es noch ein paar Menschen gibt, mit denen du dich verstehst. Sei still vor dem Herrn. Geschwister, das ist ein Geheimnis. Sei still vor dem Herrn. Dann kann Gott was für uns tun. Solange du negativ über irgendjemand redest, wird Gott dich richten. Solange du fluchst und schimpfst und jemand verdammst, wird Gott genauso mit dir verfahren. Ich kann dir schon jetzt schriftlich geben, kann dir ausdrucken. Weißt du, wenn du über jemand schimpfst, dann hört dich der Teufel diese Gebete. Und er hört das. Und dann erst recht, und jetzt findest du erst recht noch. Weißt du, betrachte mal den unter die Lupe und dann siehst du, oh, was der für Fehler hat. Und dann entdeckst du jeden Tag neue Fehler an ihm oder an ihr. Und dann wunderst dich, dass du es vorher gar nicht gesehen hast, was sich so alles entpuppt. In 4. Mose 27, Vers 3, da sagt Gottes Wort, wir sterben wegen unseren eigenen Sünden, nicht wegen der anderen. Wir kommen um wegen unseren eigenen Sünden, nicht wegen fremden Sünden oder von meinen Vorfahren. Vergiss deine Vorfahren. Du bist der Vorfahre und der Nachfahre. Du bist alles. Also wegen deinen Sünden. Unsere Sünden sind das geistliche Problem. Sünde kommt aus dem Inneren des Menschen. Deshalb, einer stirbt wegen seinen eigenen Sünden, seiner eigenen Fehler. Wenn du Wohlstand haben willst, du musst zuerst mal innen drin aufräumen. 4. Mose 27, Vers 3, wenn jemand es sucht. Du musst bei dir selbst drin aufräumen. Du musst zuerst mal bei dich selbst erneuern. Wir haben gestern über Erneuerung gehabt. Erneuere dich selbst von innen. Du musst selbst anfangen, richtig zu ticken, die richtige Chemie zu haben. Du selbst brauchst erst ein neues Herz, einen neuen gewissen Geist. Du musst zuerst mal den Finger auf dich selber zeigen. Ich bin es, der das braucht, der jetzt Hilfe braucht, der jetzt Heilung braucht, der jetzt Vergebung braucht. Ich bin's. Du musst zuerst mal selbst mit Gott übereinstimmen. Und das, wenn du mit Gott übereinstimmst, dann beginnt der Wohlstand, Wohlgefühl in deinem Leben, das Wohlergehen in deinem Leben, wenn du mit Gott übereinstimmst. Wenn du von Gott was haben willst, musst du ihm zuerst was geben. Musst du erstmal den Zehnten in sein Haus bringen. Du musst erstmal deine Finanzen ordnen, dein Haushalt ordnen und was sonst auch noch sein mag. Du hast nicht Gott bestehlen. Weißt du, Gott ist böse, wenn man ihn bestiehlt. Ja, womit betrügen wir den Herrn? Malachi 3, lies mal nach. Wenn du anfängst, Gott den Zehnten zu geben, hörst du auf zu jammern. Das ist meine Feststellung. Hörst du auf zu jammern? Hörst du auf, Mangel und Engpässe zu haben? Hörst du auf, Schwierigkeiten zu haben? Du wirst Schwierigkeiten haben, die wirst du ganz anders in den Griff bekommen. Du kannst erst Passa feiern. Geschwister, wir müssen da wieder zurückgehen. Die alten Israeliten konnten erst Passa feiern, wenn der letzte Krümel von Sauerteig weggefunden wurde. Die Mutter hat normalerweise in einem jüdischen Haus irgendwo einen Krümel versteckt und da mussten die Kinder auf die Knie gucken, wo ist der Krümel, wo ist der Krümel? Und erst wenn der letzte Krümel, und die Mutter wusste, wo der Krümel liegt, und es war der letzte Krümel, wir haben es gefunden, dann haben sie Passa erst feiern dürfen. Solange nicht ein Sauerteig entfernt wurde. Und ein wenig Sauerteig verdirbt den ganzen Teig, steht in der Bibel, Korintherbrief. Deshalb sucht den Sauerteig, wo ist der Krümel? Wo ist der Krümel? Wo ist der Krümel? entfernt den alten Sauerteig. Weißt du, Kinder Gottes essen ungesäuerte Brote, was es auch immer heißt. Die Säuerlichkeiten, löst dich von diesen ganzen Sauertöpfen und Krügen und Gefäßen. Da muss der Sauerteig komplett, 1. Korinther 5, Vers 6, komplett raus. Ein wenig Sauerteig verdirbt den ganzen Tag. Ein bisschen Sünde, Sündlein, verdirbt den ganzen Kerl. Ein bisschen Ungerechtigkeit, ein bisschen Lieblosigkeit, ein bisschen Richtgeist, ein bisschen, ja, was weiß ich, Mix von irgendwas. Und du bist außer Gefecht und wunderst dich, bei mir passiert nichts. Ein Gebet des Gerechten vermag viel, aber ich möchte es umdrehen. Ein Gebet eines Ungerechten vermag überhaupt nichts. Ein Gebet des Ungerechten. Also sei gerecht deinem Nachbar gegenüber, deiner Nachbarin gegenüber. Sei gerecht anderen Menschen gegenüber draußen auf der Straße. Weißt du, in der Welt ist so viel Lieblosigkeit und so viel Ungerechtigkeit. Sei gerecht. Du möchtest gerecht behandelt werden. Wohlergehen fängt hier an, dass man gerecht wird. Weißt du, wir haben so wenig gerechte Menschen. Wir haben viel Scheinheilige, Selbstgerechte, aber Gerechte, die sagen, na ja, guck mal, in dem Land haben sie keine Arbeit, dann müssen sie zu uns kommen zum Arbeiten. Oder bei denen ist so und so und ich verstehe, warum die es so und so machen. Weißt du, wir sind manchmal so ungerecht anderen Menschen gegenüber, Kollegen gegenüber, Mitarbeiter gegenüber. Werde gerecht anderen Menschen. Behandle sie gerecht, wie Gott dich behandeln sollte. Wenn du Menschen so anguckst, wie stolz sie sind, wie eingebildet sie sind, ja, bei mir fehlt gar nichts, bei mir ist alles in Ordnung. Ich weiß gar nicht, warum ich mich verändern sollte überhaupt. Ich frage mich sowieso, warum du da bist. Wenn du dich nicht verändern brauchst, weißt du, wir müssen erneuert werden von Tag zu Tag. Und bei mir ist noch schlimmer, ich muss von Stunde zu Stunde erneuert werden. Nicht nur von Tag zu Tag, das ist viel zu wenig. Wenn ein stolzer, hochmütiger betet, ich sag dir, wenn du als Stolzer zu Gott kommst und sagst, lieber Gott, ich danke dir, dass ich das und das und das schon geleistet habe, ich bete und diene dir, gebe den Zehnten, das ist alles richtig, du darfst es tun. Gott hat nicht gesagt, das ist falsch, was der Mann gemacht hat. Aber weißt du, aber Gott demütigt dann dich und dann ist es nicht mehr Wohlergehen. Weißt du, Gott interessiert nicht, was man betet, sondern was man isst, also was man als Mensch isst. Wie es dein Herz ist, welcher Verfassung du bist. Willst du Wohlstand haben, dann sollen deine Gebete bei Gott ankommen, dann musst du mit Gott kommunizieren können. Achte auf dein Sein, nicht auf die Worte, was du sprichst. Und nicht einmal auf deine Taten, was du tust, sondern was bist du? Achte auf dein Sein. Achte auf dein Sein. Dass das Wohlgefallen Gottes auf deinem Leben ruht. Sieht der Vater Jesus in dir, seine Art, sein Wesen, seine Natur. Jesus war sanftmütig und von Herzen demütig. Der war nicht so aufgeblähter Luftballon. Der Herr Jesus, er war demütig. Der war stille. Gott achtet auf dein Inneres. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Er achtet auf deine Einstellung. Er achtet auf deine Motive. Warum tust du das, was du tust? Nicht, was du tust. Das ist vollkommen egal für ihn, ob das gut oder schlecht ist. Sondern, was sind die Motive? In meiner Bibel heißt es einmal, richtet nicht auf, dass ihr nicht gerichtet werdet. Und da heißt es weiter, wenn sich einer gerichtet hat, der wird nachher nicht mehr gerichtet werden. Also deshalb ist es so wichtig, dass wir uns selber ausrichten, dann haben wir schon einen Vorsprung. Dann werden wir nicht mehr gerichtet, weil wir uns selber gerichtet haben. Wir haben schon selbst uns durch die Lupe betrachtet und wir haben gemerkt, du, in mir wohnt nichts Gutes. Ich sitze schon in der Sünderbank. Kein Mensch wollte in der Sünderbank, aber der mal tut es, der geht nach vorne und setzt sich in der Sünderbank. Und der Pastor sagt, willst du dich bekehren? Nein, habe ich gesagt, ich bin bekehrt. Ich habe den Heiland gefunden, aber ich möchte meine Ruhe haben von den Bekehrten. Auf der Sünderbank. Wenn du auf der Sünderbank bist, sitzt, dann hast du Ruhe von den anderen Bekehrten und anderen Mitläufern und anderen Geschwistern, anderen Brüdern. Ja, du bist auch einer von denen. Wie steht es in der Bibel? Wir sind allzumal Sünder und Mangel des Ruhmes, was wir bei Gott haben sollten. Wir sind alle gnadenbedürftig. Wir sind alles Gnadenkinder, die von der Gnade Gottes leben, ihr lieben Geschwister. Wir haben kein Recht. Eigentlich sollten alle Bänke nur Sünderbänke sein. Dann hat man Ruhe. Aber nein, einige sitzen da auf so goldenen Stühlen, geheiligten Stühlen. Achte auf dein Inneres. Wenn du Wohlstand suchst, hör auf zu richten. Schau zuerst mal, was bei dir drin los ist, was bei dir alles passiert. Richte dich zuerst mal, bin ich ausgerichtet nach dem Wort Gottes? Lebe ich so, wie Gott es will? Verdamme ich niemand? Beleidige ich niemand? Wenn du jemand beleidigst, wirst du selber beleidigt. Denk drüber nach. Weißt du, wir leben alle nach dem Echo-Gesetz. So wie man in den Wald hineinruft, so halt es raus. Das ist immer, egal wo du hinkommst, ob es in Deutschland oder USA. Kümmere dich um dich selbst. Sorge für dich selbst, für dein eigenes Heil. Wir sollen unsere Seligkeit schaffen mit Furcht und Zittern. Mit allen Ernst. Nicht nur so spielen. Ich werde schon die Gnade kriegen. In Matthäus 6, 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. So wird euch solches alles zufallen. Es geht ums Essen und Trinken und Kleidung in diesem Fall. Trachtet zuerst mal nach dem Reich Gottes. Setz Gott an erster Stelle. Mach Gott zum Nummer 1 in deinem Leben. Wenn wir seine Sache lieben, seine Gemeinde lieben, seine Kinder lieben, sein Werk lieben, seine Diener lieben, wenn wir den Namen Jesus lieben, weißt du, dann fällt uns all das von selber zu. Dann sorgt der Herr, dass du alles bekommst, was du brauchst. Willst du Wohlstand haben? Lies Sprüche 3, Vers 9 und 10. Willst du Wohlstand haben? Und da steht es, wenn du Wohlstand haben willst, was du machen musst. Jetzt nicht komm nach vorne und lass dich mit dir beten. Das werde ich auch tun heute, morgen, wenn du willst. Aber ehre den Herrn mit deinen Opfergaben. Dort heißt es, schenke ihm das Beste deiner Ernte. Gemeint war das der Zehnte hier aus Malachi 3, Vers 10. Dann wird er deine Vorratskammer füllen und deine Weinfässer. Deine Weinfässer, dein Weinkeller, der wird überlaufen. Weißt du, was das heißt? Du wirst überschwängliche Freude haben. Wein ist ein Bild für Freude. Nicht, dass wir Säufer werden. Aber Wein ist ein Ausdruck der Freude. Deine Weinfässer werden überlaufen. Bist du schon mal im Weinkeller gewesen und hast mal ein Fass ausgetrunken? Oh, da sieht die Welt ganz anders aus. Ich weiß nicht, ob du schon mal betrunken warst. Wahrscheinlich nicht. Und es ist gut auch so. Aber wir sollen voll Heiligen Geistes werden. Und nicht voll süßen Weins, voll Heiligen Geistes. Und da wirst du merken, wie das geht. Und der Herr sagt, ich will deine Vorratskammern füllen und will deine Weinfässer zum Überfließen führen. Aber Voraussetzung, der Einstieg ist, ehre den Herrn. Ehre den Herrn. Ehre den Herrn. Und gib dem Herrn, was dem Herrn gehört, und dem Kaiser, was dem Kaiser. Aber dem gehört ja sowieso nichts. Aber ehre Gott. Ehre den Herrn. Ehre alles, was vom Herrn ist. Ehre alles, was Gott dir gegeben hat. Und überleg einmal, was hat er dir alles gegeben? Geh mal so die ganze Palette durch. Was hat er dir gegeben? Ehre alles, was Gott dir nicht gegeben hat, Bruder, Schwester. Auch dafür müsstest du Gott ehren. Herr, ich danke dir, dass du mir das nicht gegeben hast und das nicht gegeben hast, dass du mich davor bewahrt hast und vor dem und vor jenem bewahrt hast. Ehre Gott vor den ganzen Bewahrungen. Wenn er dir das gegeben hätte, stell dir mal vor, er hätte dir viel Geld gegeben. Ich weiß nicht, was du mit dem Geld alles angestellt hättest. Nicht, dass du da ein Haus gebaut hättest. Nein, du hättest Dummheiten damit gemacht. Guck mal, die Leute, die dann plötzlich im Lotto Millionen gewinnen, wie die sich dann ruinieren, die haben nachher mehr Schulden, wie sie vorher hatten, weil sie mit dem Geld nicht umgehen konnten. Herr, ich danke dir. Ehre den Herrn für deine Mitmenschen. Und sag, Gott, ich danke dir, dass ich meinen Bruder, meine Schwester habe. Das ist ein bisschen komisch, aber trotzdem. Ich danke dir. Auch für die Komischen. Denn die Komischen sind manchmal ganz lieb. Glaub mir das. Ehre Gott und danke Gott sogar für die komischen Brüder und Schwestern. Für den komischen Pastor. Und für die komischen Gemeinden. Danke Gott mal dafür. Denn die ist gar nicht so komisch. Der Mensch ist gar nicht so komisch. Nur wie wir sie sehen. Wir sehen sie komisch. Ehre den Herrn mit deinem Körper. Ehre den Herrn für sein Wort. Und sag Gott, ich danke dir für das Wort heute Morgen. Ich danke dir, dass ich von mir wegschauen kann und auf dich aufschauen kann. Ehre Gott. Ehre Gott. Und danke ihm für alles, was du hast. Fang an, Gott zu ehren. Und dann werden sich die Fenster auftun. Ehre Gott und schenk ihm das Beste. Den Zehnten. Und dann stell Gott in Aussicht. Und hör mal, wenn du den Zehnten gibst, ich habe lange Zeit nicht kapiert, was es ist. Aber als ich anfing, meinen Zehnten zu geben, und heute rechne ich nicht mehr Zehnten, ich versuche mehr zu geben als den Zehnten. Und weil Gott mich mehr segnen, ich möchte, dass Gott mich mehr segnet als den Zehnten. Und ich erwarte mehr von Gott. Aber ich habe in der Bibel, als ich das verstanden habe, habe ich gesagt, lieber Gott, am liebsten würde ich 90% geben und 10% für mich behalten. Das würde ich tun, aber das kann ich nicht. Leider geht's bei mir noch nicht. Aber irgendwann vielleicht schaffe ich es mal. Dass ich 90% dem Herrn gebe und nur noch 10% für mich behalte. Da heißt es in meiner Bibel, Maleachi 3, da heißt es, und ich will die Fenster des Himmels auftun und will den Segen herabschütten, wie die Frau Holle. Und ich will den Segen herabschütten in Fülle. Weißt du, Gott will uns überschütten mit seiner Herrlichkeit, dass du im Segen schwimmst. Im 5. Buch Mose heißt es sogar, der Segen soll dich übernehmen, so wie das Wasser dich übernimmt und trägt dich, so soll dich der Segen übernehmen. Und das ist Wohlsein. Ich will dich überschütten. Weißt du, du hast Schwierigkeiten, du hast Ärger, du hast Stress, du hast, unten das sind Sümpfe und das sind Fische, die dir am Bauch kratzen und beim Vorbeischwimmen. Aber der Segen trägt dich. Der Segen trägt dich. Und ich will den Segen herabschütten. Nicht so Tropfen der Gnade. Nein. Herabschütten. Alles, was er hat, schmeißt er zum Fenster raus. Ist das nicht toll, was der liebe Gott macht? Alles, was er hat, schmeißt er raus und sagt, nimm's. Und weißt du, wenn zum Fenster was rausliegt, da geht so viel daneben. Wenn Gott segnet, geht so viel daneben für andere, die können es auch auflesen. Und das ist der Reichtum Gottes. Die Barmherzigkeit Gottes. Wie Gott uns segnet. Ich will den Segen herabschütten. Begreif das. Weißt du, Gott ist bei dir und bei mir, wenn er uns anfängt zu segnen, alles auf den Kopf stellt. Das musst du erlebt haben. Wisst ihr, Satan liefert uns unerwartete Spannungen, unerwartete Probleme, Ängste, Nöte und so weiter. Aber der Herr will uns sein Reichtum überschütten. Er sagt, nimm's. Er will seine Kinder überraschen mit Guten, mit Gütern. Materiell, geistlich, privat, persönlich, menschlich. Weißt du, du sollst in einer positiven Stimmung mit deinem Leben vor Gott kommen. Dass du sagst, lieber Gott, ich habe einmal, ich weiß nicht, ob die Hede das weiß oder kennt, aber wir haben jemanden in der Gemeinde in Kreuzberg gehabt und das ist ein bisschen kräftiger Mann, wenn er gebetet hat, das Hemd gespannt und die Knöpfe gespannt und da steht er da und sagt, lieber Gott, wir haben eine schöne Versammlung gehabt dort im 4. Stock, lieber Gott, oh, du bist so herrlich, du bist so mächtig, du bist so groß und da reißen alle Knöpfe und sagt, lieber Gott, ich platze schon. Wann bist du irgendwo mal dort gewesen, wo du in einem Zustand warst, wo du gesagt hast, und der hat betet, der liebe Gott soll aufhören zu segnen, der kann es nicht mehr. Der kann es nicht mehr packen. Herr, hör auf, ich platze schon. Die Freude am Herrn, das Glück, das Los aufs Lieblichste ist gefallen. Gott will Stimmung und Farbe in dein Leben bringen. Neue Perspektiven. Erwarte, dass Gott eingreift in deinem Leben. Dass Veränderungen geschehen, positive Veränderungen, Wandlungen, dass dir droht der Wein auszugehen und der macht aus Wasser Wein. Du füllst deine Weinfässer mit Wasser und der Herr verwandelt alles. Dieses Unbändige, Unveränderliche verwandelt er. In Jesaja 46, 9, ganz schnell muss ich noch weitergehen. Ich will noch fertig werden und dir Mut machen. Lass dich vom Wohlstand überschütten, von der Herrlichkeit überschütten. In Jesaja 46, 9 und folgende Verse heißt, die Hilfe ist nahe, die Hilfe Gottes ist nahe zum Greifen. Pax. Der Segen ist nahe, die Heilung ist nahe, die Erlösung ist nahe. Unerwartete Segnungen warten auf dich. Die Freude wartet auf dich, das Wohlsein wartet auf dich. Du musst es nur nehmen. Weißt du, nicht nur bitten. Viele bitten und die hören nicht mehr auf zu bitten. Und die müssen auch mal aufhören zu bitten. Die Bibel sagt, bittet und empfangt. Klopft und geh durch. Und die Tür wird aufgetan. Wir sollen nicht nur anklopfen und ständig bitten und ständig suchen. Nein, wir sollen auch empfangen und finden. Und das ist, was Gott will. Dass wir mal zum Ziel kommen mit unserem Leben. Dass wir nicht nur stecken bleiben. Oder Psalm 50, Vers 50, das ist die Telefonnummer Gottes. Psalm 50, Vers 15. Rufe mich an in den Tagen deiner Not. Und ich will dich erretten. Ich will dich helfen. Ich will dich heilen. Ich will deinen Fall lösen. Rufe mich an. Rufe mich an. Er sagt, rufe mich an in Tagen deiner Krankheit, in Tagen deiner Angst, in Tagen deiner Sorge. Wie erlebe ich Wohlstand? Ich muss rufen. Von nichts kommt nichts, liebe Geschwister. Rufe den Herrn an in deiner Schwäche, in deinen Kämpfen, in deiner Anfechtung, in deiner Einsamkeit, in deiner Verdrossenheit und in welchem Geist dich jetzt, welcher Geist dich auch jetzt überfallen habe. Rufe an und ich will die Fenster des Himmels auftun und den Segen herabschütten. Jesaja 30, Vers 19. Wenn ihr den Herrn um Hilfe ruft, wird er euch sein Erbarmen zuwenden. Und sobald er euer Schreien vernimmt, gibt er euch Antwort. Sobald er dein Schreien vernimmt, dein Wimmern vernimmt, dein Seufzen vernimmt, sobald greift er auch ein. Sobald du betest, kümmert er sich um dich. Und weiter in Jesaja 30, er wird euch reichlich Brot und Wasser geben. Das ist Wohlstand. Weißt du, ich habe von Gott gebeten, ich möchte nie hungern. Also und Wasser und Brot hat er uns garantiert. Und ihr sollt nicht spärlich ernten. Im Gegenteil, es wird noch länger, noch mehr. Uns werden sogar die Augen übergehen. Stell dir mal vor, wenn Gott uns segnet, da reiben wir uns in die Augen und gucken und sagen, was ist denn das alles, was Gott mir alles so gibt und wie er mich überrascht. Da stehst du, bist verblüfft. Eure Augen werden übergehen. Den meisten fangen an Tränen zu laufen, weil es nichts läuft. Aber wenn du von Gott gesegnet wirst, da werden deine Augen übergehen. Die werden immer größer und größer und größer und größer und du kannst nicht mehr packen. Gott will deinen Wohlstand. Aber du musst rufen. Von nichts kommt nichts, Geschwister. Du musst geben. Du musst was von dir rauslassen. Das, was drin ist. Ich lese noch weiter. Wenn ihr nach rechts oder links abbiegen wollt und so weiter, ihr werdet hinter euch eine Stimme hören, die euch sagt, dies ist der Weg, dem folgt. Du kannst machen, was du willst. Du wirst immer gesegnet sein auf alle deine Wegen. Gott will dich reichlich segnen. Seine Güte, 2. Korinther 1, Vers 3, seine Güte ist unerschöpflich. Weißt du, wir erleben so viel und wir können anderen noch Mut machen, anderen dienen. Und dann Offenbarung 2, Vers 10, und fürchte dich nicht, was du noch leiden wirst. Weißt du, du schaust optimistisch und zuversichtlich in die Zukunft. Fürchte es nicht. Das ist Wohlergehen auf der ganzen Linie. Gott will dein Wohlergehen. Und ich möchte langsam zum Schluss kommen und noch ein paar Gedanken dir weitergeben. Jesaja 52, Vers 12. Diesmal sollt ihr nicht in Hast alle auf einmal ausziehen, als müsstet ihr fliehen. Euer Herr geht vor euch her und euer Herr beschließt den Zug hinter euch her. Das ist unser Gott. Weißt du, der Herr ist vor uns und der Herr ist hinter uns. Und das ist gewaltig. Und das ist Wohlergehen. Weißt du, du bist im Wohlstand eingebettet. Vor dir ist der Herr und hinter dir ist der Herr. Warum das so wichtig ist, dass der Herr hinter dir ist? Weil vor mir, das macht der Bahn, dass ich gehen kann. Aber hinter mir, wenn ich manchmal Mist baue, und ich weiß nicht, ob es dir geht, aber ich baue manchmal Mist. Weißt du, und mach manchmal Sachen, die nicht gut sind und richtig sind. Aber der Herr glättet das, der Herr ordnet, macht alles zu. Wischt die Spur hinweg, dass sie niemand mehr findet. Dann suchen sie, was hat er da gemacht? Weißt du, der Herr geht vor uns und der Herr geht hinter uns. Und er schließt den Zug. Ist das nicht toll? Möchtest du in diesem Zug sein, in diesem langen Marsch des Lebens hier auf dieser Welt? Das ist die Segensspur, in der wir gehen sollen. Vor dir der Herr und hinter dir der Herr. Und er macht alles gut. Und was dazwischen ist, das wird schon nur werden. Gott will vorne und hinten sein. Er hat die Übersicht vorne, die Kontrolle vorne. Und er weiß, die Feinde, die fliehen schon, sobald ihn sehen. Wilfried, du hast ein Schiff gehabt. Es gibt Lastschiffe. Weißt du, die Lastschiffe, die werden von hinten mit dem Schiff getrieben. Nicht vorne gezogen, sondern von hinten. Der Herr treibt dich von hinten. Weißt du, da fährst du ganz anders, du wirst getrieben. Und das Schiff macht sich Bahn. Lastschiffe werden von hinten getrieben. Das ist der liebe Gott. Der treibt dich von hinten. Der pusht dich von hinten. Der bringt dich von hinten weiter. Du willst gar nicht weitergehen. Du sagst jetzt, ich bin schon genug. Aber du schiebst, du kannst nicht angehalten werden. Das Schiff fährt. Und da kannst du nicht aufgehalten werden, wenn du von hinten geschoben wirst. Und der Herr schiebt dich. Und das ist das Leben. Das ist der Wohlstand, der Segen, der schiebt dich. Du gehst da durch, da machst du die Bahn mitten durch sie hindurch. Die können noch so böse gucken, die können noch so ernst gucken, die können noch dich so beleidigen. Du gehst mitten durch sie hindurch. Halleluja, Schwester. Die Krankheit, du gehst mitten hindurch. Du fürchtest dich nicht. Du gehst mitten hindurch durch die Depression, durch die Bedrückung. Du wirst von hinten geschoben. Weißt du, du denkst, wie soll das funktionieren? Du weißt auch nicht, ich weiß auch manchmal nicht, wie das funktionieren soll. Aber der Herr hat den Überblick, der Herr hat sein Radar. Weißt du, und der weiß ganz genau, ich schieb den jetzt weiter. Und da bist du plötzlich in eine Sache hineingeschoben, wo du gar nicht hineingeschoben werden wolltest. Du wirst hineingeschoben. Er sagt, was machen wir jetzt? Der Herr geht voran und hinter dir. Lass uns aufstehen und lass uns beten und lass uns in die Gegenwart Gottes gehen. Der Herr will uns schieben. Pushen. Der Herr pusht uns. So, der schubst dich zuerst mal an. Und wenn du mal in Fahrt bist, kannst nicht mehr bremsen. Kannst nicht mehr stoppen, kannst nicht mehr aufhalten, wenn du mal in Fahrt bist. Weißt du, und wir sollten mal in Fahrt geraten jetzt im geistlichen Leben. Weißt du, wir gehen auf die Ewigkeit zu und dann soll es einfach weitergehen, 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 weitergehen. Nonstop. Der Segen. Weißt du, Gott will uns endlos Formulare an Segen geben. Immer neu. Da kommt immer was raus. Da kommt was raus bei dem Herrn. Verstehst du? An deinem Arbeitsplatz kommt immer was raus. Du bist kreativ und die Zeit geht vorbei. Und so weiter. Und dann bist du schon durchgegangen. Und dann, wo sind die Jahre geblieben? Wo sind die Jahre geblieben? Weißt du, Lastschiffe werden von hinten geschoben. Das ist mir so groß geworden. Wir werden von hinten geschoben. Da denkst du, du fährst nicht. Denkst du, stehst nicht. Du hast keine Kraft. Wo ist mein Motor? Der Herr ist dein Motor. Halleluja. Vater, ich danke dir für meine Geschwister. Ich danke dir für diesen Gottesdienst heute Morgen. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen berührst und jeden Einzelnen segnest. Und all die, die müde und träge sind, die auf dich harren, die kriegen neue Kraft und sie fahren auf wie Adler und sie laufen und werden nicht müde. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du uns ständig neue Kraft gibst. Und heute Morgen sind Menschen, die neue Kraft von oben brauchen. Lieber Vater, ich segne die Gemeinde. Halleluja. Ich segne die Geschwister. Ich segne die Entmutigten, die Depressiven, die Niedergeschlagenen. Herr, die arm geworden sind, die Mangel haben, die irgendwelche Mangelerscheinungen haben und die von Dämonen bedrückt worden sind, die sollen in die Freiheit der Kinder Gottes hineinkommen. Der Geist des Herrn ist auf uns, sagt der Herr. Und auf mich, auf Jesus jetzt, also ganz besonders. Und er hat mich gesalbt und gesandt, den Armen das Evangelium, gute Nachricht zu verkündigen und das Gnadenjahr des Herrn anzukündigen. Und heute ist ein Gnadentag in deinem Leben. Gott hat dir einen Gnadentag geschenkt. Wenn irgendjemand da ist, für den ich beten kann und darf und der Gebet wünscht, komm schnell nach vorne, bevor wir das Abendmahl feiern. Du solltest wieder mit Gott in Lot in Ordnung kommen. Du solltest wieder Frieden in deiner Seele haben und du musst wieder sagen, mir ist wohl in dem Herrn. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du Menschen bewegst, dass wir einfach Frieden bekommen. Halleluja. Gisela, kannst du ein paar Takte am Klavier spielen?